Willkommen zum zweiten Mal 15 Minuten Lyrik, einem Format des Lit-Podcasts an der Zeppelin-Universität. Neben mir sitzt Lilly Schreiber, Executive Producer ist Jara Gleitzer und ich bin Jan Söffner. Werden heute besonders respektlos sein gegenüber einem Gedicht. Es ist ja vielleicht ein bisschen unser großes Anliegen, Gedichte nochmal frisch zu lesen und nicht vor ihnen niederzuknien, aber sie gleichzeitig deshalb wieder frisch auch zum Klingen bringen zu können. Wir haben uns heute eines der bekanntesten Gedichte der französischen Literatur ausgewählt, nämlich das Gedicht A une passante von Charles Baudelaire, 1855, das erste Mal veröffentlicht. Auf Deutsch übersetzt hat man schon das erste Problem. Es gibt bekannte Übersetzungen, die sagen, an eine, die vorüberging, übersetzen. Aber ich denke, man wird dem Gedicht fast besser gerecht, wenn man einfach tatsächlich das normale deutsche Wort für ein normales französisches nimmt und Passantin sagt. Also an eine Passantin. Es ist ein Gedicht, das in der Sammlung Les Fleurs du Mal, die Blumen des Bösen, erschienen ist. Und jetzt könnte man natürlich endlos darüber nachdenken, was das eigentlich hier dieses Böse ist, was die Blumen, die Schönheit des Bösen ausmacht, warum das Böse überhaupt schön sein kann, was inwiefern das der literarischen Tradition widerspricht. Aber ich würde gerne stattdessen eher bei dem Gedicht anfangen und es einfach frisch lesen. Wie würdest du das Grundgefühl dieses Gedichts beschreiben?
Das Grundgefühl von A une passante ist meiner Meinung nach irgendwie die Spannung zwischen Eros und Trauer auf eine Art.
Yeah.
Die schöne Unbekannte, wie die Passantin eigentlich in dem Gedicht beschrieben wird, ist ein Motiv, das in der französischen Lyrik ja total oft vorkommt. Deswegen wurde Baudelaire auch mal zensiert. Sein erster Band von den insgesamt drei Bänden von Les Fleurs du Mal wurde zensiert, wie ich das rausgefunden habe. Aber wenn wir schon bei der schönen Unbekannten sind, auch der französische Film greift das natürlich immer wieder auf. Also das, so habe ich das gelesen jetzt erstmal. Oder vielleicht auch die kühle Blonde, wie sie in Hitchcock oder in Truffaut immer wieder vorkommt.
Genau. Also die Tradition davon wäre die Femme Fatale, also die Schicksalsfrau. Und damit spielt das Gedicht auf jeden Fall oder ist eine frühe Version davon. Also diese schicksalhafte, erotisierte Frau, das hat man später eigentlich fast noch in viel größeren Variationen als zu diesem Zeitpunkt. Aber ich glaube halt auch, was halt unglaublich, dieses Gedicht hat was Gejagtes, was Gehetztes. Und man ist schnell bei Baudelaire dabei, ihm so eine dandyhafte Haltung zu diesem Treiben der neu erstandenen Metropole Paris, also der lebendigsten, größten Stadt der Welt damals, könnte man sagen, der Stadt, die überhaupt erst erfunden hat, was eine Metropole ist. Natürlich ist das jetzt ein bisschen übertrieben, aber es war dieses Gefühl. Und das Dandyhafte wäre gewesen, einfach distanziert davon zu sein und langsam an dem schnellen Treiben vorbeizugehen. Während hier, was hier beschrieben wird, ist genau das Gegenteil. Er ist selber noch viel geätzter als alle Gehetzten, die da langgehen, habe ich den Eindruck. Also das lyrische Ich.
Ja, dem würde ich tatsächlich widersprechen.
Ja, okay.
Wenn ich das Gedicht lese, dann kommt es mir vor, als wäre die schöne Unbekannte, die vorbeihetzt, die quasi auch viel mehr ein Schein ist, als ein wirkliches Sein, das da vorbeihuscht. Und er sitzt da und trinkt. Das ist dieser Dandy, der da sitzt, wie ein Extravagant, steht auch im Gedicht, wie er sich selber beschreibt.
Aber crispé.
Ja.
Komm, so ein Extravagant.
Das ist vielleicht auch mehr das Gefühl, das dann vermittelt wird.
Ja.
Also ich stelle mir ihn da vor, in einem Kaffeehaus sitzend, während sie vorbei huscht und um ihm das Treiben ist. Und das
aber sie ist diejenige, die weiß, wie sie ihn erwischt hat. Und er ist derjenige, der erwischt ist. Und er ist derjenige, der am Ende all die Möglichkeiten durchgeht, wie man sich vielleicht doch noch mal sehen könnte, obwohl es klar ist, die werden sie nie wiedersehen.
Ja, da kommt die Trauer ins Spiel. Also
Ja.
er bereut in diesem letzten Satz, au toi que le savais, sie wird es nie wissen, was er in diesem kleinen Moment des Vorbeihuschens, der Fugitive-Beauté,
Ja.
empfunden hat in diesem Moment.
Aber ja, also, aber sie wusste es, ne? Also, oh du, die ich geliebt hätte, oh du, die das wusste. Und nicht, die mich auch geliebt hätte oder irgendwie sowas. Werden wir vielleicht noch auf die literarische Tradition und was weiß ich noch alles irgendwie ein bisschen reingehen können, müssen wir wahrscheinlich noch. Aber auf jeden Fall ist es ein asymmetrisches Verhältnis. Er ist in diesem Mini-Moment, diesem winzig kleinen Moment sofort der Verliebte, der gar nicht mehr anders kann. Das meinte ich mit dem Gehetzten, weil es auch diese in der Sprache eingeholt wird. Während sie, die scheinbar die schnell vorbeigehende ist, ist diejenige, die das wusste, aber scheinbar eiskalt darauf reagieren kann.
Genau, also dieser verlorene Abend, den er dadurch
Ja.
empfindet. Aber ich würde jetzt nochmal eingehen auf dieses asymmetrische
Ja.
Machtverhältnis, diese Leidenschaft, die sich dadurch auch
Ja.
ausdrückt. Roswitha Hecke hat eine Prostituierte aus Zürich, die aber gleichzeitig eine sehr hohe Stellung hatte, sehr unabhängige Frau war in dieser Züricher Bohème-Szene und hat sie begleitet und mehrfach porträtiert. Und in der Publikation, die daraus entstanden ist, wurden mehrere Texte aus Le Fleur du Mal von Baudelaire jeweils neben das Foto abgedruckt. Das zeigt ja eigentlich, dass das lyrische Ich und die Frau, diese Beziehung, die total asymmetrisch ist, was wir vorhin schon angesprochen haben, ein häufiges Motiv bei Baudelaire ist, das immer
Ja.
wieder kommt.
Aber es ist ja gar nicht nur, also ich finde das eigentlich wunderbar, jetzt eigentlich bei einer Prostituierten einzuhaken, weil ich glaube, das passt zu dem Gedicht eigentlich auch in gewisser Weise sehr gut, weil man hat diese inneren Widersprüche. Auf der einen Seite ist das ein Sonett. Das ist eine literarische Gattung, die man vor allen Dingen in der Form, in der es hier steht, mit Francesco Petrarca in Verbindung bringt. Das ist eine Lyrik zu einer ebenfalls Geliebten, die ebenfalls eine asymmetrische Beziehung ist, nämlich die Laura, die Figur einer unerwiderten Liebe ist. Und man kann noch mal einen Schritt zurückgehen. Diese unerwiderte Liebe war in der lyrischen Tradition davor, die auch schon mit in Sonetten geschrieben hat. Deutsche Stil Nuovo hieß das, also unter anderem Dante Alighieri, aber auch Guido Cavalcanti, um nicht zu viele Namen zu nennen. Da hatte diese Geliebte, dass die Liebe nicht erwiderte, eine engelsgleiche Funktion. Die unerwiderte Liebe war in der Lage, den Liebenden zu veredeln und gerade deshalb, weil sie unerwidert blieb. Und diese Veredelung ging mit einer Intensität einer reinen Form der Liebe einher. Petrarca dreht das um und diese Liebe ist auf einmal nicht mehr so rein, aber sie bleibt unerwidert. Das heißt, für Petrarca haben wir auf einmal die nicht mehr in eine kosmische Dimension übersteigerte Liebe, sondern einfach nur eine unerwiderte Liebe, die die Intensität der Liebe allerdings steigert. Wir haben allerdings natürlich weiterhin nicht so eine Figur, wie man jetzt sagen würde, das könnte auch eine Prostituierte sein. Und dieses, es könnte auch eine Prostituierte sein, das legt Baudelaire in gewisser Weise nahe. Also die trägt Trauer, das heißt wahrscheinlich um ihren Ehemann, oder ich meine, könnte natürlich auch eine andere Figur, die ihr nahestand, sein. Auf jeden Fall trauert sie auf eine sehr merkwürdige Weise, denn diese Trauer wird gleichzeitig mit der Leichtigkeit und den leicht erotisierten Bewegungen beschrieben, wie sie mit den Accessoires der modischen Großstadt umgeht. Man merkt also gleichzeitig, sie spielt eine majestätische Trauer auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite weiß man auch gleichzeitig, sie markiert, dass das nur gespielt ist. Und sie ist also eine äußerst unaufrichtige Frau Und damit natürlich genau geht das in die Richtung, die du auch jetzt hier markiert hast, was die Sache natürlich eine lyrische Tradition nimmt und die Überhöhung, christliche Überhöhung auf der einen Seite, aber eben auch diese Überhöhung bei Petrarca, Intensivierung, aber eine unerwiderte Liebe, wo die Frau in ihrer Reinheit gerade die Unreinheit des des Liebenden sozusagen auslöst, während hier haben wir die Unreinheit eigentlich auf beiden Seiten.
Also eine Form modernen Minnesangs? Oder
ja, bei der ja, also im Transverber Minnesang heute sozusagen, könnte man sagen. Das ist, glaube ich, tatsächlich, das sieht man an dem Gedicht eigentlich relativ nah. Die Form ist übernommen, das, auch dieses Vorübergehende, das ist in Dolce Signore, das ist bei Petrarca so. Und Petrarca hat eine ganz große lyrische Tradition ausgelöst, die sich über ganz Europa verbreitet hatte, den Petrarchismus. Und da hat man genau solche Konstellationen, wo Frauen einfach vorbeigehen und die Liebenden in ihrer Intensität der Liebe dann irgendwie mit sich allein gelassen bleiben. Das ist das klassische Modell. Die gehen einfach, die machen eigentlich mal normalerweise nicht viel. Die gucken vielleicht mal, dass diese Blicke erwischen dann die Liebenden und die Liebenden können, wissen dann überhaupt gar nicht mehr, wie ihnen geschieht. Aber ansonsten gehen die einfach nur vorbei. Das ist genau das wie bei Baudelaire auch. Bloß eben, es ist verlagert in eine Großstadt. Und es ist verlagert in eine Situation, die ja an der Stelle eben Blumen des Bösen, also aus gerade der Verderbtheit, die Intensität entwickelt.
Die Verderbtheit, aber auch das Verdorbene, also diese Affinität für den Tod, der ja auch mitschwingt in dem Gedicht. Ich würde gerne nochmal auf diese düstere Faszination eingehen, die Baudelaire damit hegt und dir irgendwie dieser Frau, die da vorbeischreitet, einschreibt. Also woher kommt da dieser Reiz und diese gleichzeitige Heroisierung dieser Frau?
Ja, also woher das kommt, weiß ich nicht. Also ich meine, von der Struktur her würde man sagen, man könnte das literarische Verfahren benennen. Das ist das Oxymoron, auch im Petrarchismus sehr häufig verwendet, dass man einen inneren Widerspruch aufbaut. Sie hat zum Beispiel das Bein einer Statue, was auf die große, hohe Tradition der Kultur auf der einen Seite verweist, aber andererseits eben auch auf etwas genau das dem widerspricht, was sie tut, nämlich vorbeigehen. Und gleichzeitig gibt es die Schwere des Steins und die Statik des Steins, wenn sie auf der anderen Seite mit ihrer Handtasche spielt. Das heißt also, es widerspricht sich schon in der Bilderwelt.
Ich glaube gerade, dieser Dualismus oder auch diese Ambivalenz spiegelt sich oder findet ihren Höhepunkt eigentlich in Le douceur qui fascine, le plaisir qui tue.
Genau. Also genau.
Die unglaubliche Fasziniertheit, der Reiz, der aber gleichzeitig tötet oder töten
muss. Und douceur ist gleichzeitig auch noch ein Wort, das fast douleur ist. Und dieser douleur bezog sich auf diese gefakte Trauer, die sie da spielt.
Ich weiß nicht, ob das zu böse ist, die Gefälschtheit, da bin ich noch nicht ganz überzeugt, ob das wirklich eine berechnende, kühle Blonde ist, wie sie bei Truffaut gezeigt
wird. Nee, das wäre zu platt, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Wie würdest du denn sagen, was es dann ist?
Ich hätte ihr gar nicht so eine große Rolle da gegeben in dem Gedicht tatsächlich, wie es vielleicht richtig ist. Ich weiß nicht, ich glaube eher, dass er die interessante Person ist, die und sie durch seinen Blick quasi objektiviert wird. Also die Frau wieder ist Körper und der Mann als derjenige, der über den Körper verfügt. Ich habe die Rolle gar nicht so bei ihr gesehen, sondern wobei man natürlich auch sagen muss, dass, um jetzt nochmal Truffaut auszugraben, die kühle Blonde doch eigentlich die Hauptrolle ist im Endeffekt.
Ich glaube, also meine Haltung wäre, dass es nicht eben diese kühle Blonde ist, weil das genau diesen männlichen Blick wieder widerspiegelt. Und ich glaube, dass Baudelaire eigentlich wesentlich schlauer ist. Ich glaube, der inszeniert ein lyrisches Ich, das gerne diesen überlegenen männlichen Blick hätte, dass es eigentlich um ihn geht. Aber ich finde bei dem Gedicht sie wesentlich spannender, viel spannender. Sie ist in der Lage, mit ihm zu spielen. Sie weiß über ihn Bescheid. Das kann natürlich eine Projektion sein. Wie soll er wissen, dass sie das wusste? Aber andererseits kann sie es auch signalisiert haben, dass sie das wusste. Und sie spiegelt ihm seinen Blick zurück und ist die eigentlich aktive Figur hier in dem Gedicht. Und sie ist, glaube ich, eigentlich tatsächlich, er ist dann hinterher derjenige, der auf seine Begierde zurückgeworfen wird, während sie diejenige ist, die die Fäden ziehen kann. Also ich würde gar nicht sagen, also mit dem Bösen irgendwie ist sie dadurch besonders böse. Ja, das wäre so, das wäre dann tatsächlich Macho-Gabe. Also sie ist böse, weil sie nicht die Rolle der Frau spielt, wie der Mann das gerne hätte. Ich glaube, das ist bei Voltaire schon durchaus angelegt, dass sie auch weiß, welche Rolle sie jetzt spielen müsste, und sie spielt die, aber sie spielt die einfach schlauer als das Leotspielchen jetzt.
Ja, also sie bleibt die Bedingung ihrer Erscheinung trotz allem. Ja. Defekt, vielleicht können wir uns darauf einigen.
Vielleicht können wir uns darauf einigen. Dann würdest du das Gedicht zum Ende lesen.
Gerne. À une passante de Charles Baudelaire, la rue assourdissante autour de moi hurlait. Long, mince et grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa chambre de statue. Moi, je buvais, crispé, comme un extravagant, dans son œil, ciel livide, où germe l'ouragan. La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'ai aimé, ô toi que je savais.